Wand projizieren, weil es relativ viele sind und man sie dann auch trotzdem gut mitlesen kann. Stellt euch einmal folgende Situation vor. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Start. Der Puls steigt, das Adrenalin pulsiert durch den Körper, die Gefäße erweitern sich, die Atmung wird schneller und die Muskeln werden mit mehr Sauerstoff versorgt. Die Psyche bereitet den Körper auf eine Extremsituation vor. Und in unserem Fall auch zu Recht, denn Dick Hoyt, um den es heute zum Teil geht, muss bald 4 Kilometer im Ozean schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren und dann noch einen Marathon laufen, der ja etwas knapp über 42 Kilometer lang ist. Und das alles noch bei brütender Hitze auf Hawaii. Einige von euch vermuten vielleicht schon, es handelt sich hier um den härtesten und prestigereichsten Kampf im Triathlon, dem Ironman. Ironman, zu Deutsch der eiserne Mann. Und man muss schon wirklich ein ziemlich harter Typ sein, um da überhaupt mitzumachen, das durchzuhalten und dann noch ins Ziel zu kommen. Ich weiß nicht, würde sich von euch jemand einen Marathon zutrauen? Mal die Hände sehen, schon mal jemand gelaufen, ja? Oh. Oder 180 Kilometer Radfahren bei 40 Grad im Schatten? Und für mich als schlechten Schwimmer wären die 4 Kilometer auf offener See wirklich eigentlich ja, fast schon tödlich. Gut, nun gibt es viele Leute, die bei diesem Ironman mitmachen. Was ist das Besondere an Dick? Dick hat einen Sohn, er heißt Rick. Rick ist schwer behindert und kann nur seinen rechten Arm und ein paar Gesichtsmuskeln bewegen. Die Ärzte rieten den Eltern, das Kind nach der Geburt wegzugeben, aber die Eltern haben sich dagegen entschieden. Sie wollten ihr Kind behalten und ihm ein ganz normales Leben ermöglichen. Sie merkten recht früh, dass Rick zwar körperlich absolut eingeschränkt war, geistig jedoch topfit war. Ein Familienmitglied erzählte mal einen Witz und der Junge hat, so wie er es eben konnte, mit seiner Behinderung richtig gelacht. Die Familie merkte also, dass er alles mitbekam, nur halt eben nicht kommunizieren konnte, in seinem Körper irgendwo gefangen war. Doch auch diese Kommunikation konnte man mit Hilfe eines Computers dann lösen und mittlerweile hat Rick sogar einen Hochschulabschluss. Und so kam es eines Tages, dass Rick seinem Vater mitteilte über diesen Computer, dass es in der Stadt ein Benefizrennen gab, bei dem bei jedem gelaufenen Kilometer ein Betrag gespendet wird. Und Rick sagte seinem Vater, dass er da gerne mitmachen würde. Wie sollte das aber gehen? Und so entschloss sich sein Vater, eben seinen Rollstuhl zu schieben und seinen Sohn zum Lauf anzumelden. Was zu dem Zeitpunkt noch keiner wusste, war, dass der Vater kurz vor einem Herzinfarkt stand und durch diesen vermehrten Sport, sie mussten dafür richtig trainieren, eben dieser Herzinfarkt verhindert wurde. Der Sohn hat seinem Vater sozusagen das Leben gerettet. Die beiden verbindet eine sehr tiefe Liebe und diese Liebe zu dem Sohn lässt den Vater zu einem Übermenschen, zu einem Hyper-Ironman, würde ich sagen, der seinesgleichen sucht werden. Denn beide treten beim Ironman an, wobei offiziell tritt der Sohn an und der Vater hilft seinem Sohn, da mitzumachen. Und wie das aussieht, das möchte ich euch jetzt auch in einem kurzen Video zeigen, dass ihr das mal seht.
I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory. Still in you. yes, forever, forever worship you. I can only imagine.
Vier Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren, 42 Kilometer laufen und das mit 60 Jahren. Ein Held. Ihr seht, Dick zieht nicht nur den Ironman durch, er transportiert seinen Sohn immer mit, beziehungsweise durch den Vater kann der Sohn, der eigentlich nichts kann, am Ironman teilnehmen. Alleine wäre Rick zu gar nichts fähig und letztendlich sogar den Tod ausgeliefert, wenn sein Vater sich nicht um ihn kümmern würde. Der Vater opfert sich, um seinen Sohn das sportlich gesehen Höchste auf dieser Erde zu ermöglichen. Und diese faszinierende Geschichte hat mich zu dieser Predigt inspiriert. Denn ich kenne auch jemanden, der eigentlich sehr begrenzt ist in seinen Möglichkeiten und letztendlich auch dem Tod ausgeliefert ist. Dieser jemand bin ich, das bist du, das sind wir alle. Wie ich drauf komme? Naja, es steht in der Bibel. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und im Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Und drei Kapitel später lesen wir, und der Sünde sollt ist der Tod. Der Text ist absolut eindeutig. Es gibt keinen Unterschied zwischen uns. Wir sind alle Sünder, eine klare Tatsache. Und laut diesem Text sieht es eigentlich nicht gut aus für uns. Aber zum Glück ist das nur der halbe Text. Es geht mit einem Aber weiter. Die Gabe oder die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, in Christus Jesus, unserem Herrn. Und dann gibt es noch zwei andere Texte, die ich mit euch lesen möchte, die uns Hoffnung machen. Ihr kennt sie alle. Der erste steht in Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und der zweite steht in Römer 5, Vers 18. Wie nun durch eine Sünde die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch eines Gerechtigkeit die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. Wir, die wir eigentlich nichts vorzubringen haben, die wir im sündigen Körper und im sündigen Denken gefangen sind, haben unseren Dick durch ihn die Möglichkeit auf eine zweite Chance. Und unser Dick, der schiebt uns nicht nur in einem Schlauchboot durch das Meer, nein, er ist sogar für uns gestorben. Und so können wir durch ihn sogar vor den Gott des Universums treten. Wenn Gott uns anschaut, dann müsste er eigentlich sagen, wenn er unser Leben und unsere Werke sieht, tut mir leid, aber ich kann dich nicht retten. Du bist ein Sünder, du hast den Tod verdient. Doch wenn wir an Jesus glauben, sein Angebot annehmen und unser Leben in seine Hände geben, schaut Gott der Vater nicht uns an, sondern er schaut Jesus an. Jesus tritt für uns ein und sagt, ich bin für ihn gestorben. Ich habe für ihn gelitten, weil ich ihn liebe. Er hat mich angenommen, schau nicht ihn an, schau mich an und richte dann erst. Genauso wie die Schiedsrichter beim Ironman nicht dem Vater, dem Dick, eine Platzierung zuweisen, sondern dem Sohn. So wie der Sohn Rick nicht einmal teilnehmen könnte am Ironman, geschweige denn ins Ziel kommen könnte, genauso können wir das Ziel ewiges Leben nur durch Jesus Christus erreichen. Und dazu müssen wir uns Jesus vollkommen anvertrauen. Ihr habt gesehen, Rick ist zu 100% abhängig von seinem Vater, zwangsweise. Wir dürfen uns Jesus freiwillig anvertrauen, der uns noch mehr liebt als Dick, seinen Sohn Rick. Doch wie sieht ein Leben aus, das zu 100% Jesus übergeben ist? Und wie können wir dann durch Jesus unser Ziel erreichen? In Römer 6, Vers 23 haben wir es vorhin gelesen, da ist ein besonderer Ausdruck in Christus. Diesen Ausdruck finden wir auch in anderen Texten, In Römer 3, Vers 24 zum Beispiel steht, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Römer 8, Vers 1, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ein Vers weiter lesen wir, ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Sind das nicht wunderschöne Aussagen? Erlösung in Christus Jesus? Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind? Und es gibt noch ganz viele andere solche Texte, in denen in Christus oder Christus in uns vorkommt. In Römer finden wir es in Kapitel 8, in Kapitel 12, Kapitel 15, im Epheserbuch, im Korintherbuch und ich könnte noch einige weitere aufzählen. Es scheint wohl so, dass dieses in Christus oder Christus in uns etwas ziemlich Wichtiges oder Elementares ist. Auch Ellen White schrieb etwas dazu, und zwar eine sehr bemerkenswerte Aussage, wie ich finde. In dem Buch The Upward Look auf Seite 141 im Englischen, man könnte es mit der aufwärtsgerichtete Blick übersetzen, heißt es, lest und studiert sorgfältig Christi Gebet kurz vor seinem Prozess in Johannes 17. Folgt seinen Lehren und ihr werdet einig werden. Unsere einzige Hoffnung auf den Himmel ist, eins zu sein mit Christus. Dann werden wir in und durch Christus auch untereinander eins sein. Niemand ist zum Einzelgänger berufen. Verinnerlicht euch mal in einer ruhigen Minute, was da steht. Unsere einzige Hoffnung auf den Himmel ist, eins zu sein mit Christus. Kommen wir zurück zur Frage, was bedeutet dieses in Christus? Als ich mir diese Frage gestellt habe, stolperte ich automatisch über den Text in Galater 2, Vers 20, wo es heißt, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe aber, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt also, in Christus bedeutet, dass nicht ich lebe, sondern dass Christus lebt, dass mein Ich, mein Ego nichts mehr zu sagen hat, beziehungsweise keine Bedeutung mehr hat. Das Ich muss also so überwunden werden, dass man von gekreuzigt reden kann, wie es in dem Text heißt. Es also tot ist, beziehungsweise kontinuierlich stirbt. Schauen wir uns mal an, was Paulus in Römer 6, Vers 11 schreibt. Er schreibt, so auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus. Und in Kolosser 3, Vers 3 erwähnt er, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Johannes der Täufer sagt zu diesem Thema auch etwas. In Johannes Kapitel 3, Vers 30 schreibt er, oder sagt er, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und Jesus selbst fasst es so zusammen. Man kann das Reich Gottes nur ererben, wenn man von Neuem geboren wird. Und um von Neuem geboren zu werden, muss ich sterben. Mein Ich muss sterben und gekreuzigt werden. Es muss abnehmen, wie Johannes der Täufer gesagt hat. Wir sehen also, was in Christus bedeutet. In Christus, dieser Ausdruck, bedeutet für mich nichts anderes als, durch ihn werde ich gerettet, obwohl ich es nicht verdient habe. Und durch ihn kann ich alles erreichen. Ich würde das zusammenfassen in den Ausdruck, nicht ich, sondern Christus. Ich finde, dieser Satz drückt die beiden Aspekte eigentlich sehr gut aus. Der Aspekt, dass der Vater nicht uns ansieht, sondern Christus, wenn er uns richtet. Und den Aspekt, dass wir durch hundertprozentige Übergabe an Jesus alles meistern könnten, obwohl wir selbst eigentlich keine Chance dazu hätten. Ich finde aber, dass das noch recht theoretisch klingt alles. Ich brauche es eigentlich immer ein bisschen praktischer. Wie stelle ich sowas ganz Praktisches an? In Christus sein. Geht das überhaupt? Wir haben gesehen, dass das Vertrauen und die Hingabe bei Rick, dem Sohn, dazu führt, dass er erfolgreich ist und Dinge tun kann, die eigentlich unmöglich sind. Kann es uns mit Jesus genauso gehen? Dass wir Dinge erreichen, von denen wir denken, das schaffe ich niemals, das klappt nie. Kann Jesus uns vielleicht sogar verändern? Dinge verändern, von denen wir sagen, Mei, ich bin halt so, ich kann nicht anders. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus das kann. Oder wie wir gesehen haben in dem Video, I can. Ich kann, können wir auch sagen, durch Jesus. Wir in Christus können das, beziehungsweise Christus in uns. Es gibt auch noch Textstellen, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Da haben wir wieder in Christus. Philipper 4, Vers 13, ihr kennt den Text bestimmt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Philipper 2, Vers 13 heißt es, denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Wenn wir diese Texte lesen, steht es eindeutig drin, wir können ganz praktisch Jesus nachfolgen. Die Frage, ob das überhaupt möglich ist, ist also beantwortet. Aber wie sieht das praktisch aus? Und wer könnte uns eine bessere Antwort geben als Jesus selbst? Er hat dazu ein grundlegendes Konzept, quasi ein Programm, dem wir einfach nur folgen müssen. Jesus sagt in Lukas 9, Vers 23, dort lesen wir, das sprach er zu ihnen allen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Es gibt also laut Jesu Aussage drei klare Schritte, die uns, wenn wir sie täglich, jeden Moment befolgen, eine Nicht-Ich, sondern Christus-Erfahrung schenken. Schauen wir uns diese drei Schritte einmal näher an. Ihr werdet staunen, wie einfach und präzise Jesus diese Schritte beschreibt. Zuerst sagt er hier erstmal etwas Grundlegendes. Wir sehen hier, dass da steht, er sprach zu ihnen allen. Das beinhaltet absolut jeden. Es gibt keinen Ausschluss. So wie wir alle verloren sind und ausnahmslos haben wir auch alle die Chance, von ihm angenommen zu werden. Und weiter sagt Jesus, wer mir nachfolgen will. Ja, wir müssen uns dafür entscheiden, wir müssen wollen und sein Leben in seine Fußstapfen treten. Das ist etwas Aktives. Und jetzt kommen wir zu den drei Schritten. Im ersten sagt er, der verleugne sich selbst. Ihr seht, da geht es wieder um das Selbst, um unser Ego. Man könnte sagen, unser Feind Nummer eins sozusagen. Ja, das. Und Jesus ist uns dort in einem guten Beispiel vorangegangen. Sein Wille war seinem Vater immer unterstellt. So sagt er zum Beispiel in Matthäus 26, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus geht uns also hier auch als Beispiel voran, sich selbst verleugnen. Im zweiten Schritt sagt Christus, will mir jemand folgen, der verleugne nicht nur sich selbst, sondern er sagt, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Dieses Kreuz, auf das sich Jesus hier bezieht, ist das Kreuz, das unser Ich täglich kreuzigen soll. Ellen White schreibt dazu, in den Fußspuren des großen Arztes im Englischen, auf Seite 452 und 455, nicht nur der Kampf, um das Ich zu überwinden, der Kampf für Heiligkeit und den Himmel ist ein lebenslanger Kampf. Nicht nur am Anfang des christlichen Lebens muss die Selbstverleugnung geschehen, bei jedem Schritt himmelwärts muss sie erneuert werden. Wir sehen also, dass diese kontinuierliche Selbstverleugnung das ist, was Christus meinte, als er sagte, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen täglich. Dies kann jedoch unmöglich durch uns selbst vollbracht werden. Denn wie kann ich mein eigenes Ich überwinden, vertreiben? Wenn wir das versuchen würden, dann würden wir wie die Pharisäer enden. Und deswegen müssen wir den dritten Schritt tun, den wir im Text vorhin gelesen haben, wo es heißt, folge mir nach. Jesu Leben war ein Leben der totalen Abhängigkeit von seinem Vater, und zwar zu jedem Augenblick und in allen Dingen. Ja? In Johannes 5, Vers 30 hat er gesagt, ich kann nichts von mir selbst tun. Jesus kam auf die Erde und wohnte in unserem Fleisch und kämpfte den Kampf, den wir kämpfen müssen. Er zeigt uns, wie wir überwinden können. Er tat es durch eine feste und fortwährende Abwendigkeit zu seinem Vater. Aber Vater war sein Flehen, sein fortwährender Appell, das, woraus er seine Kraft und seine Weisheit bezogen hat. Jesu Erfahrung wird zu unserer Erfahrung werden. Durch kontinuierliche Gemeinschaft erhalten wir Stärke, Fähigkeit, Weisheit und Lenkung, unser Ich zu verleugnen und Christus regieren zu lassen. Nicht ich, sondern Christus wird dann zu unserer Erfahrung. Und ich würde hier heute nicht stehen und über dieses Thema predigen, wenn ich dieses Prinzip nicht auch selbst erfahren hätte. Ich bin in einer adventistischen Familie aufgewachsen. In der Kindersabbatschule habe ich immer alle Sterne gesammelt, die man sammeln konnte, kannte den Merkvers immer auswendig und die ganzen Geschichten. Ich habe alles gewusst hier oben. Aber ich habe trotzdem das getan, was ich wollte, wonach es meinem Ego war. Ich habe Leute nicht sehr nett behandelt. Da flog auch mal eine Ohrfeige. Da wurde beleidigt zutiefst. Und eigentlich wollte ich das nicht. Und ich habe zu Gott gesagt, es gibt dich. Und wenn es dich wirklich gibt, dann verändere mich. Und es ist nicht immer leicht, es ist auch oft schmerzvoll. Aber Jesus hat es geschafft, mich zu verändern. Ich denke, wenn ihr meine Mitmenschen heute fragen werdet, dann hoffe ich, dass sie sagen werden, dass ich nicht so bin wie damals. Und es gibt ein Lied, das das eigentlich ausdrückt, was ich damals erfahren habe. Und ich würde dieses Lied gerne mit euch singen. Ich habe den Text hier an der Wand. Ich spiele es euch einmal vor und dann würde ich mich freuen, wenn wir dieses Lied zusammen singen könnten.
Thank you.
Ich habe damals Gott versprochen, wenn es klappt, dann werde ich anderen davon erzählen. Und das ist das, was ich heute hier tue. Ich hätte damals nie gedacht, dass ich etwas ändern könnte. Und erst recht nicht aus meiner Sicht so krass ändern könnte. Was aber nicht heißt, dass ich irgendwie perfekt wäre oder besser wäre als jemand anderes. Natürlich kämpfe ich heute noch mit meinem Charakter und das nicht zu selten. Und oft genug gibt man auch nach. Oft genug tut man eben oder tue ich, was ich will. Aber Christus in mir bedeutet eine immer wiederkehrende Übergabe. Denn ich allein kann nichts dagegen tun, weil diese negativen Eigenschaften in meinem sündigen Wesen liegen. Aber durch Christus kann ich überwinden, auch in schwierigen Situationen. Ich habe zu meiner Veränderung nichts beigetragen. Wenn ich etwas Gutes tue, dann ist es Christus in mir. Denn mein Leben war und ist leider immer noch ein Leben, in dem es immer Kompromisse gibt und Fehlentscheidungen. Und wenn mich jemand fragen würde, ja Mensch, wie kann ich denn dieses Leben voller Kompromisse ändern? Dann wird meine Antwort nicht lauten, du musst gewissenhafter in deinen Gemeindeämtern sein. Du musst reformorientierter denken. Du musst deinen Glauben mehr nach außen tragen oder die Wahrheit verteidigen und gegen Fehler vorgehen. Das sind nicht die Lösungen. Es sind wichtige Dinge. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber es ist nicht die Wurzel des Problems. Die Wurzel des Üblen, das ist unser Ego. Und die Lösung ist ein neues Leben. Ein Leben, in dem Christus die Stelle meines Ichs annimmt. Und das allein wird uns befähigen zu überwinden, wie es in Römer 8, Vers 37 heißt. Die Lösung, sie steckt in Jesu Worten an seine Jünger, die wir vorhin gelesen haben. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Ich muss mein Ich verleugnen und Jesus in mein Leben lassen. Ich muss wählen. Wisst ihr, es gibt immer zwei Leben, das Ich-Leben und das Christus-Leben. Ich muss fortwährend eins von beiden wählen, nicht nur einmal, wie wir vorhin gelesen haben. Folge mir nach, sagt unser Herr. Mach mich zur Grundlage deiner Existenz, zum Gesetz deines Benehmens. Gib mir dein ganzes Herz. Folge mir und ich werde mich um dich kümmern. Wir müssen uns täglich entscheiden, Christus zu folgen, ihm unser Herz zu übergeben, seinen Worten zu lauschen und uns ihm ganz hinzugeben. So und nur so wird dann dieses sich selbst verleugnen segensreiche Realität. Wenn dieses sich selbst verleugnen jede Stunde und jeden Augenblick unter der Gnade Gottes geschieht, dann haben wir die Erfahrung von nicht ich, sondern Christus in Fülle erfahren und gemacht. Gott gibt uns allen die Möglichkeit zu wählen, und wenn wir uns kontinuierlich, und das ist schwierig, aber wenn wir uns kontinuierlich für eine volle und fortwährende Abhängigkeit zu ihm entscheiden, dann schenkt er uns Leben und Kraft, um unsere Schwächen und unser Ich zu überwinden. Bevor Christus durch uns die Welt verändern kann, finde ich, muss er uns verändern. Unsere Ehen, unsere Familien und unsere Gemeinden. Deswegen brauchen wir alle und ich am meisten diese Nicht-Ich, sondern Christus-Erfahrung. Sodass die Welt sieht, dass das Evangelium Kraft hat, dass es gelebt werden kann, dass es tägliche Kraft gibt, auch zum Überwinden. Willst du den ganzen Weg mit Gott gehen? Oder nur zurückschauen und ständig um die Vergebung deiner Fehler zu bitten? Oder willst du auch nach vorne schauen und um die Kraft bitten, dein Ich zu überwinden? Wenn du dich dazu entscheidest, kann er dich von allem befreien, was dich gerade belastet und festhält. Egal, was es ist. Ob Verzweiflung oder Zweifel, Verwirrung oder Frustration, Begierden, Leidenschaften, Gefühle, Neigungen oder Reize. Du kannst lernen, Ja zu Gott und Nein zum Ich zu sagen. Jesus würde uns so gerne wie auf diesem Bild in den Arm nehmen. Worauf warten wir? Jesus klopft an unsere Herzenstür. Immer und immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Er möchte, dass wir eine Nicht-Ich, sondern Christus-Erfahrung machen. Lassen wir ihn doch hier rein und wir werden sehen, wie die Entwicklung ihren Lauf nimmt. Und zum Schluss werden wir dann sagen können, Dank sei Gott, der uns den Sieg gibt, täglich durch Jesus Christus. Nicht ich, sondern Christus. Das ist die Lösung für unser Leben. Nicht ich, sondern Christus. Das ist für mich das Evangelium in 4 Worten. Nicht ich, sondern Christus. Und diese Erfahrung wünsche ich uns allen. Amen.
Lasst uns mit dem Lied 55 den Gottesdienst beenden.